Deutschlandfunk, kontrovers.
Schönen guten Morgen hier bei kontrovers. Hier ist Tobias Armbrüster. Schön, dass Sie mal dabei sind an diesem Montagmorgen. Die Ampelkoalition ringt in diesen Tagen um den kommenden Haushalt. Es ist die Zeit der Etatberatung. Und wenn alles nach Plan gehen soll, dann müssten die drei Parteispitzen in dieser Woche einig werden in allen Geldfragen. Finanzminister Christian Lindner hat seine Ministerkollegen ja schon vor Monaten zur Haushaltsdisziplin aufgerufen, aber mehrere Ressortchefs möchten ein höheres Budget, notfalls auch über neue Schulden. Vor allem aus dem Außenministerium, aus dem Arbeitsministerium und auch aus dem Familienministerium kommen Forderungen. Einige Beobachter sagen, dieser Streit, diese Uneinigkeit um die Finanzen könnte auch zum Bruch der Koalition führen. Wie also soll die Bundesregierung ihre Finanzen regeln? Ist es eine gute Idee zu sparen? Ist das gut für die nächste Generation, damit die nicht die Schulden ihrer Eltern zurückzahlen muss? Oder ist das alles eine völlig falsche Rechnung? Wäre Deutschland besser dran, wenn die Regierung ihre eigene Vorgabe und die Schuldenbremse lockert? Weitere Schulden also für nötige Projekte und Investitionen zulässt? Die Ampel und das Geld. Sparen oder Schulden machen. Das ist unser Thema heute Morgen hier bei Kontrovers. Und mit dabei sind diese Gäste. Dorothea Siems, sie ist Chefökonomin der Welt und der Welt am Sonntag, zugeschaltet aus Berlin. Guten Morgen, Frau Siems.
Schönen guten Morgen, Herr Armbruster.
Ralf Stegner ist mit dabei, Bundestagsabgeordneter der SPD und Mitglied der Parlamentarischen Linken in seiner Fraktion. Guten Morgen, Herr Stegner.
Schönen guten Morgen.
Und ebenfalls aus Berlin zugeschaltet Jörg Münchenberg, Hauptstadtkorrespondent in unserem Studio dort und unter anderem zuständig für die Wirtschafts- und Finanzpolitik. Schönen guten Morgen, Jörg Münchenberg.
Hallo, schönen guten Morgen.
Und wie an jedem Montagmorgen möchten wir natürlich auch mit allen diskutieren, die uns zuhören, die mit dabei sind. Sie können uns einfach eine E-Mail schreiben an kontrovers@deutschlandfunk.de oder melden Sie sich direkt hier bei uns, dann können Sie live on air mitdiskutieren auf der kostenfreien Rufnummer 00800 4464 4464. Noch einmal, das ist die 00800 4464 4464. Und viele haben uns heute Morgen schon angerufen und ihre Meinung hinterlassen.
Guten Morgen, Winkler aus Berlin. Sparen oder Schulden machen, das ist hier die Frage. Wenn es mir in 10 Jahren so dreckig geht, dass ich nicht mehr Luft holen kann oder vor Hitze umkomme, dann nutzt mir das Geld dann auch nichts mehr.
Guten Morgen, Dr. Schulz, Darmstadt. Deutschland ist extrem hoch verschuldet. Die Zinsen, die wir bereits jetzt zahlen, sind immens.
Guten Morgen, hier ist Andreas Paulus Andernach. Lindner will keine Vermögenssteuer, er möchte keinen höheren Spitzensteuersatz, beruft sich auf den Koalitionsvertrag, sagt andererseits, für Kindergrundsicherung wäre kein Geld da, obwohl das im Koalitionsvertrag vereinbart ist. Um es kurz und knapp zu machen, Lindner verhält sich wie ein Hausbesitzer, der jahrelang in seinem Haus lebt, sich weigert, irgendwelche Reparaturen zu machen, seinen Kindern ein Haus vererbt. Und die müssen danach abreißen lassen, weil auch die Kernsanierung nichts mehr bringt. Nur das Abrissunternehmen ist in diesem Fall AfD.
Guten Morgen, Pitzold-Turnau. Es ist gar keine Frage, sondern eine Notwendigkeit, sparen. Alles andere mit Schulden machen können wir bei Argentinien sehen. Da waren 1600 die Inflationsrate. Frankreich, Italien, Griechenland. Es lohnt sich nicht und wird immer teurer.
Ja, Hecker ist mein Name. Ich komme aus Marburg. Für mich stellt sich nicht die Frage entweder oder, sondern ich würde mir sehr, sehr wünschen, dass die Ampelregierung einen guten Mittelweg findet. Das heißt, vielleicht ein paar Schulden mehr aufnehmen, aber eben auch nicht so, sage ich mal, dass der deutsche Staat absolut überfordert ist.
Mein Name ist Fischer Husemeyer aus Berlin. Frau Merkel hat jahrelang die schwarze Null vor sich hergetragen und nichts in die Infrastruktur investiert und das Land kaputt gespart. Herr Lindner macht jetzt das Gleiche. Und es mag sein, dass die zukünftigen Generationen weniger Schulden haben, aber sie haben ein total marodes Land vor sich, das Milliarden und Milliarden kosten wird, das wieder zu sanieren.
Soweit also die Meinung einiger unserer Hörerinnen und Hörer heute Morgen. Alles Punkte, über die wir in den kommenden anderthalb Stunden hier in Kontrovers diskutieren können. Fangen wir an mit Ralf Stegner, SPD-Bundestagsabgeordneter und Mitglied der Parlamentarischen Linken. Herr Stegner, Sie sind für neue Schulden, wenn ich das mal so zusammenfassen kann. Warum reichen die Hunderte von Milliarden nicht aus, die Deutschland zur Verfügung hat? Warum müssen es weitere schuldenfinanzierte Milliarden werden?
Ich bin gar nicht für neue Schulden, um das zu sagen, sondern ich bin dafür, dass wir unsere Aufgaben erledigen und dass wir in Zeiten, in denen das so schwierig ist, wie wir das im Augenblick haben, Sie dürfen nicht vergessen, wir hatten die Corona-Pandemie, haben wir Milliarden investiert, damit die Arbeitsplätze erhalten geblieben sind und die Menschen zurechtgekommen sind. Das Gleiche in den Folgen des Ukraine-Krieges, also in noch viel stärkerer Form, neben der direkten Unterstützung der Ukraine, auch die anderen Folgen, die damit verbunden sind, Inflation, vieles andere mehr und die Umbaunotwendigkeit unserer Industriegesellschaft kommt dazu. Und es ist eben nicht so, dass Deutschland besonders hoch verschuldet sei. Im Gegenteil, wir sind im Vergleich zu anderen Ländern, ob das die USA sind oder auch andere, eher deutlich niedriger verschuldet uns. Ich brauche gar nicht meine eigene Meinung zu sagen, sondern es würde schon reichen, sich auf konservative Wirtschaftsinstitute zu berufen, sich auf den Bundesverband der deutschen Industrie zu berufen. Alle sagen eigentlich, ihr müsst investieren in die Zukunft, denn was nützt es den Kindern und Enkeln, wenn man ihnen weniger Geldschulden vermacht, aber am Ende eine Infrastruktur, die marode ist und mit der man nichts anfangen kann, ob das die Digitalisierung ist oder die Investitionen in öffentlichen Personennahverkehr oder andere Infrastruktur in Bildung und vieles andere mehr. Und insofern, glaube ich, geht es nicht um Schulden machen oder nicht Schulden machen, sondern es geht um Zukunftsinvestitionen, die nötig sind, um unser Land zu modernisieren.
Okay. Herr Stegner, dann ganz kurz, woher soll das Geld für diese Zukunftsinvestitionen kommen?
Also zum einen muss ich ja ganz ehrlich sagen, vieles davon finanziert sich selbst. Denn wenn Sie zum Beispiel dafür sorgen, dass große Unternehmen in modernen Branchen bei uns investieren, was sie tun, schafft das Arbeitsplätze, die Menschen zahlen Beiträge und Steuern. Wir müssen weniger Arbeitslosigkeit finanzieren, Sozialtransfers weniger. Also ein Großteil finanziert sich selbst von den Dingen. Das ist das eine. Und das zweite ist, ich sagte schon mal, wir sind nicht übertrieben stark verschuldet im Vergleich mit anderen. Das heißt, in moderatem Maße jedenfalls auch die Verschuldung zu erhöhen, rechnet sich. Es geht niemand davon aus, dass wir konsumtive Ausgaben erhöhen sollen und nicht an die Zukunft denken. Aber wir sind nicht in der Situation, wo wir besonders schlecht haben. Die anderen lachen über uns, wenn wir mit der Schuldenbremse umgehen, wie der Papst mit dem Zölibat.
Dorothea Siems, kann daran etwas falsch sein, wenn man sagt, wir brauchen Geld für zusätzliche Informationen und verschulden uns dafür möglicherweise ein wenig mehr?
Also Investitionen wären in der Tat eine gute Sache. Wenn man sich den Haushalt anguckt des Bundes, es wird in der Tat etwas mehr investiert als das zu Merkel-Zeiten, die er mit der SPD zusammen regiert hat. Wir erinnern uns, der Finanzminister am Ende hieß Olaf Scholz. Also man hat damals eben in der Tat die Investitionen stark vernachlässigt. Und zwar, obwohl sehr, sehr viel Geld in der Kasse da war, aufgrund ja auch der guten Arbeitsmarktlage bis zu Corona. Nur, das ist eben genau das Problem. Auch der jetzige Haushalt ist stark konsumlastig. Und es stimmt, dass man also in Ökonomenkreisen, bei Experten, auch Bundesbank, darüber redet, dass man die Schuldenbremse perspektivisch noch ein bisschen das Feintuning ändern kann. Und zwar gerade dahingehend, dass man sagt, also es muss, wenn man mehr Schulden aufnimmt in schlechten Zeiten, dann aber garantiert sein, erstens, dass in guten Zeiten das auch wieder wirklich sehr konsequent zurückgeführt wird. Und das Zweite, dass dann eben nicht das Geld, wie jetzt das passiert, überwiegend in den Konsum geht. Und wenn man sagt, wir müssen mehr investieren, auch in unsere Sicherheit beispielsweise, Militärausgaben ist ja ein Punkt, Bildung ist ein anderer, Digitalisierung auch, dann muss man eben sich zum Beispiel sowas verkneifen, wie das Rentenpaket, das vom Chef des IFO-Instituts beispielsweise, einem hervorragenden Ökonomen, eben bezeichnet wird als völlig überflüssig, weil es ist reiner Sozialkonsum, der für die nächsten Jahre den Haushalt extrem belastet. Und wenn man sich allein dieses Paket spart, dann wäre genug Geld da, um diese Zukunftsinvestitionen tätigen zu können. Ökonomen sind keineswegs der Meinung, dass man bei der Ausrichtung, die man jetzt hat, einfach draufsattelt. Dann ist genau das, was wir eben die letzten 4 Jahre gemacht haben. Das war extrem konsumlastig, weil natürlich auch die Rettung von Arbeitsplätzen eine kurzfristig wirksame, vielleicht auch mit Sicherheit sinnvolle Maßnahme ist, aber das ist Konsum. Das ist gerade nicht, wie Herr Stegner es bezeichnet hat, Investition. Das ist es gerade nicht.
Ich will gleich Herrn Stegner dazu befragen. Zunächst mal Jörg Münchenberg, Deutschlandfunk Hauptstadtstudio. Wir merken schon, wir sind bei dem Thema Geld sofort mittendrin in den Befindlichkeiten der Koalition. Wir haben das ja in den letzten Tagen und Wochen immer wieder gehört, dass es da durchaus rumpelt und kracht, dass sich die beiden Seiten oder die drei Seiten vielmehr in dieser Ampelkoalition nicht einig werden. Wie groß schätzen Sie die Gefahr ein, dass dieser Streit in den kommenden Tagen und Wochen ernster werden könnte, dass da möglicherweise sogar ein Bruch der Koalition droht bei solchen Geldfragen?
Also das ist natürlich jetzt immer der Blick in die Glaskugel. Ich bin auch kein Hellseher, aber nach allem, was man hört, laufen die Gespräche. Das ist ja trotzdem ein ganz bemerkenswertes Bündnis, dass der Kanzler, der Wirtschaftsminister, der Finanzminister plus 2 Staatssekretäre und der Kanzleramtschef, also eine ganz kleine Runde, die verhandeln ja jetzt schon seit Wochen und da ist bemerkenswert wenig nach außen gedrungen. Und nach allem, was man jetzt schon hört, ist man eigentlich eher auf der Ziellinie. Also es gab ja wirklich Sitzungen fast im Wochentakt mehrmals die Woche, jetzt auch am vergangenen Wochenende. Und es ist schon zu erwarten eigentlich, dass man diese Woche Eckpunkte vorlegen wird, wohin so die Reise gehen soll, weil auch natürlich gerade in der SPD-Fraktion rumort es kräftig. Die haben ja faktisch eine Art Ultimatum letzte Woche Rolf Mützenich, der Fraktionschef, gestellt, hat gesagt, wir wollen endlich wissen, wohin geht die Reise. Also wenn alles ganz gut läuft, dann wird man diese Woche vielleicht ein bisschen mehr wissen, wohin die Reise geht und dann, wenn alles weiter so gut läuft, dann am 17. Juli da auch das Kabinett das verabschieden wird, weil klar ist ja immer das, was man beschließt und es gilt ja auch nur, was komplett beschlossen ist, kann dann auch wirklich umgesetzt werden. Also das Gesamtpaket muss her. Das muss ja auch von den Beamten dann in entsprechende Vorlagen und Gesetze gegossen werden. Also braucht man ein bisschen Vorlauf. Insofern ist der Druck da auch schon groß, dass man sichert, dass man da endlich mal zur Potte kommt.
Alles klar, wir bekommen heute Morgen hier viele E-Mails von Hörerinnen und Hörern zum Thema. Unter anderem hat sich gemeldet Christa Schneider. Sie schreibt uns, wie kann man das Rezept der schwarzen Null in Anführungszeichen in solchen Krisenzeiten erneut aus der Mottenkiste holen und es völlig absurd mit dem Schutz zukünftiger Generationen begründen. So viel ich weiß, macht jedes Unternehmen in schlechten Zeiten Schulden, schreibt Christa Schneider. Wir haben eine WhatsApp bekommen von Frank Breiter. Er meint, während andere Staaten ihre Infrastruktur sanieren, Anreize durch Förderprogramme setzen, in Zukunftstechnologien investieren und so weiter, geschieht in Deutschland nichts. Verpasste Chancen, marode Strukturen, fehlender Wohnraum, viel zu wenig Lehrer. Und dann noch diese E-Mail hier von Manfred Kirsch. Er meint, ich bin auf jeden Fall der Überzeugung, dass es zu einem Aussetzen der im Grundgesetz verankerten Schuldenbremse kommen muss. An Sozialleistungen kann und darf nicht gespart werden. Wir haben aber auch Zustimmung zur Schuldenbremse, und zwar hier von Magdalena Schmidt. Sie schreibt, die Schuldenbremse ist angesagt, was allein die bisherigen Schulden an Zinsen kosten, ist enorm. Es ist an der Zeit, nicht länger Geld zu verschwenden. Deutschland sollte sich auch nicht als Weltretter aufführen. Bildung und Schulwesen sind hier gefragt. Die Meinung von Magdalena Schmidt. Und wir haben einen Anrufer in der Leitung. Herr Thomas ruft uns an aus Berlin. Schönen guten Morgen, Herr Thomas.
Guten Morgen.
Was ist Ihr Punkt? Was ist Ihre Meinung zu dem Thema?
Ein großes Problem, was schon zu Kohlzeiten verpasst wurde, die Leute ordentlich zu bezahlen. Das heißt, den Firmen klipp und klar zu sagen, ruhig mal zu, du kannst nicht einen Lohn vereinbaren oder aufzwingen den Leuten, der unterhalb des Arbeitslosengeldes, sprich Bürgergeldes ist. Und dann müssen die Leute zum Amt gehen, das Geld aufstocken lassen, wundern sich, dass sie dann am Ende kaum eine Rente haben, wie ich. Ich gehe jetzt meine Rente aufstocken. Ich bin 69. So, da brauchen wir nicht wundern. Und wenn dann die Kinder merken, Moment mal bitte, der Vater geht jetzt zu arbeiten, geht am Ende zum Amt aufstocken. Ich werde nicht den Teufel tun und diesen Beruf ergreifen. Handwerker. Geht nicht. Mhm. Da habe ich doch meine Prognose geklärt. Das funktioniert doch nicht. Und wenn ich die 30 Jahre sehe, die jetzt ins Land gegangen sind, da brauchen wir uns nicht zu wundern.
Und Herr Thomas, welche Lösung würden Sie dann vorschlagen mit Blick auf den Bundeshaushalt?
Ich muss als erstes mal den Mindestlohn hochfahren, dann spare ich mir die ganzen Gelder im sozialen Bereich, weil keiner mehr aufstocken muss. Und ich kann dann auch Kindergärtnerinnen oder Erzieher, wie auch immer man die Leute bezeichnen mag, einstellen. Dann können auch viele Leute wieder arbeiten gehen, weil es sich rechnet, arbeiten zu gehen. Mhm. Einerseits. Und ich muss natürlich auch wissen, dass ich den Leuten die Unkosten für die Aufrechterhaltung des Shops erstatten muss. Es kann nicht sein, dass ich aufgestockt habe, dann sagt mein Chef, fahr mal bitte auf die Baustelle, 100 Kilometer weg von deinem Zuhause, aber bezahl das mal aus deinem LG2. Mhm. Das geht nicht.
Gut.
Ich kann nicht mehr Geld ausgeben, als ich einnehme.
Herr Thomas.
Wenn Sie da ausrechnen, 100 Kilometer, das sind 2000 Euro pro Monat, plus...
Ja, ich glaube, wir haben den Punkt verstanden, Herr Thomas. Und ich gebe das direkt hier weiter in die Runde. Was Herr Thomas da vorschlägt, ist sozusagen aus dem den Bundeshaushalt sozusagen hochhalten, auffüllen, indem die Unternehmen dazu verpflichtet werden, höhere Löhne zu bezahlen, auf welchem Weg auch immer. Herr Stegner, was sagen Sie zu so einem Vorschlag, Herr Thomas hier gemacht hat?
Herr Thomas hat völlig recht und das ist auch das Gegenargument, gegen das Frau Wien vorhin gesagt hat. Ich will zunächst mal sagen, statt zu diskutieren, dass wir den Schwächsten was wegnehmen sollen, was ja diskutiert wird beim Bürgergeld, sollten wir tatsächlich mal gucken, dass 25% der Bürgergeldempfänger das deswegen bekommen, weil sie prekäre Löhne haben und der Staat aufstocken muss. Das finde ich skandalös, denn eigentlich muss es so sein, dass jeder Mensch anständig bezahlt wird, dass er davon leben kann und auch eine ordentliche Rente bekommt. Und auch die Kritik an dem Rentenpaket von Rosin geht total daneben. Denn da geht es auch darum, dass Menschen, die ihr Leben lang gearbeitet haben, dafür sorgen, dass unser Staat funktioniert, dass die eine anständige Rente haben müssen. Viele Frauen zum Beispiel, die schlecht bezahlt worden sind, geringe Renten haben, denen garantieren wir das mit dem Rentenpaket. Und das Rentenpaket trägt auch dazu bei, wenn Sie mal vorstellen, da fängt einer an mit 15 Jahren auf dem Bau, in der Schichtarbeit als Krankenschwester, als Verkäuferin, die 45 Jahre Beiträge bezahlen und wo wir dafür sorgen, dass sie dann abschlagsfrei in Rente gehen können. Auch das wird kritisiert im Rentenpaket. Und da muss ich alle sagen, das ist irre. Denn diejenigen, die höhere Einkommen haben, die viel weniger lange arbeiten, Akademiker zum Beispiel, die eine höhere Lebenserwartung haben, die sind gut dran und die anderen nicht. Und deswegen ist Rente und soziale Sicherheit und Mindestlöhne und Tariftreue extrem wichtig. Ich füge noch ein anderes Argument hinzu, was da auch eine große Rolle spielt.
Bitte kurz, Herr Stegner, ich glaube, wir wollen auch noch eine Antwort hören. Ja.
Wenn wir das nicht tun, wenn wir also soziale Sicherheit gegen äußere und innere Sicherheit spielen, weil wir sagen, wir müssen sparen, dann peppeln wir die Rechtspopulisten. Die sind die Einzigen, die davon profitieren. Das hat also auch was mit Demokratie zu tun, dass soziale Sicherheit auch bezahlt wird.
Das sind jetzt mehrere Punkte. Ich würde gerne Frau Siems fragen, Dorothea Siems. Dieses Argument, auch was Herr Thomas gebracht hat, höhere Löhne könnten einen Großteil unserer Haushalts- oder der Haushaltsprobleme der Bundesregierung lösen. Was halten Sie von diesem Ansatz?
Naja, das hat man ja versucht, ne? Also ich meine, das war ja schon das Argument, auch damals war es ja von vornherein auch nicht stimmig, dass die Ampelregierung ist ja angetreten und hat den Mindestlohn hochgesetzt auf 12 Euro. Jetzt sagt man, die nächste Anhebung ist zu gering, jetzt hatte man es wieder den Tarifparteien überlassen und Olaf Scholz will schon wieder die nächste staatliche Anhebung. Das Problem ist, wenn man anhebt, ein Großteil landet bei denjenigen, die Mindestlohn bekommen, beim Staat, nämlich in den öffentlichen Kassen mit Sozialabgaben, die ja sofort dann zu Buche schlagen und auch Steuern. Das heißt, der Mindestlohn alleine führt gar nicht dazu, dass es sich mehr lohnt für beispielsweise Bürgergeldempfänger, die aufstocken. Das sind nämlich in der Regel Teilzeitarbeitende. Die würden selbst bei einem Mindestlohn von 15 Euro, der jetzt ja eben teilweise gefordert wird, auch von den Linken, gar nicht einen größeren Anreiz haben, weil ein Großteil dieser Anhebung dann eben auch wieder als Abzüge niederschlägt. Man muss dieses ganze Transfersystem halt sich vornehmen. Da gibt es Konzepte, die weder die SPD noch die Grünen noch die Ampel insgesamt machen da Anstrengungen, weil genau da liegt der Punkt, warum viele mit kleinen Einkommen ihre Arbeitszeit nicht aufstocken. Die arbeiten ein bisschen, aber eben eigentlich verdienen sie sich nur ein Taschengeld zum Bürgergeld, weil alles andere lohnt sich, gerade für Alleinerziehende beispielsweise nicht. Da könnte man ansetzen, das wäre sinnvoll, aber eine reine einfach Mindestlohnanhebung in einer Zeit, wo unsere Wirtschaft kriselt, das halte ich für verkehrt. Und beim Rentenpaket, wenn man die Pläne umsetzt, dann bedeutet es, dass die Renten alle in den kommenden Jahren mehr steigen, als dies nach Status quo der Fall wäre. Das heißt also, wer eine gute Rente hat, profitiert besonders. Wer heute schon eine sehr geringe Rente hat und aufstocken muss, profitiert davon gar nicht. Also es ist keineswegs, und die Kritik ist sehr einhellig unter Ökonomen, es ist keineswegs ein Mittel gegen Altersarmut, sondern es ist eine Umverteilung, weil die Jungen werden deshalb höhere Rentenbeiträge zahlen müssen. Die steigen ohnehin, aber sie steigen dann eben umso stärker. Das heißt, für immer mehr Leute lohnt es sich wegen der hohen Abgabenbelastung dann nicht mehr zu arbeiten. Dieser Weg, den halte ich für fatal. Und ein Unternehmen, weil vorhin eine Zuhörerin das sagte, ein Unternehmen, was in der Krise ist, das macht keine Schulden. Im Zweifelsfall kriegt es ja nicht mal Schulden, also Kredite. Nein, es guckt sich die Kostenstruktur an und reduziert Kosten. Und genau das müssen wir halt auch machen.
An diesem Punkt müssen wir eine kurze Unterbrechung machen, sind aber gespannt natürlich auf die Ansichten dazu, zu dem, was Sie gerade gesagt haben, von Jörg Münchenberg und natürlich auch von Ralf Stegner. Hören wir gleich hier nach den Nachrichten um 11:30 in 5 Minuten. Sie sind hier nach wie vor bei Kontrovers im Deutschlandfunk. Unser Thema heute, die Ampel und das Geld, sparen oder Schulden machen. Sie sind weiter hier bei Kontrovers und unser Thema an diesem Montagmorgen ist die Ampel und das Geld, sparen oder Schulden machen. Mit dabei sind diese Gäste, Ralf Stegner, SPD-Bundestagsabgeordneter und Mitglied der Parlamentarischen Linken. Dorothea Siems, sie ist Chefökonomin der Welt und der Welt am Sonntag und mit dabei außerdem mein Kollege Jörg Münchenberg aus unserem Hauptstadtstudio. Sie können uns weiterhin eine E-Mail schreiben an kontrovers@deutschlandfunk.de. Das hat heute Morgen auch Jochen Bandle gemacht. Er macht den Vorschlag, in dieser ganzen Frage auch mal die Reichen und Steuerflüchtlinge zur Kasse bitten. Dann wäre genug Geld da. Und Dagmar Schmidt hat uns geschrieben, viele denken bei Sozialausgaben nur an Transferleistungen, Bürgergeld, Asylbewerberleistungen und Ähnliches. Aber darin sind unter anderem auch die Zuschüsse für Kranken- und Rentenkassen enthalten. Und das betrifft letztendlich jeden Arbeitnehmer und Rentner. Deshalb ist vor allem die FDP auf einem Irrweg, wenn sie die Sozialausgaben für längere Zeit einfrieren will. Die Meinung von Dagmar Schmidt. Und Sie können uns auch weiterhin anrufen auf der 00800 4464 4464. Noch einmal, das ist die 00800 4464 4464. Und da haben wir jetzt in der Leitung Stefan Dischinger aus Kelsterbach bei Frankfurt. Guten Morgen, Herr Dischinger.
Guten Morgen an Sie und an die Hörer. Ich bin bei diesem Thema ziemlich schnell auf 180, weil Herr Stegner vorhin beispielsweise erzählte, die Ertüchtigung der Bundeswehr und die Corona-Hilfsprogramme wären alle in der Vergangenheit finanziert worden. Aber soweit ich mich daran erinnern kann, waren das genau Schuldenprogramme. Und die Schulden sind von der zukünftigen Generation zurückzuzahlen. Das kam also längst nicht aus dem ordentlichen Haushalt. Und dass sich die Maßnahmen selber finanzieren, kann ich auch noch begrenzt nachvollziehen. Dann hätten wir heute nicht einen Schuldenstand von 65% oder 70%. Im Gegensatz zu vielen Politikern und auch vielen Ökonomen, ich bin selber auch einer, bin ich also der Auffassung, wir müssten definitiv anfangen, den Gürtel enger schnallen und auf Konsum verzichten. Das würde dem Klima gut tun und das würde auch der Umwelt gut tun. Ich kann auch nicht verstehen, warum die heutigen Politiker Investitionen vornehmen wollen, mit dem Argument, das ist für die künftige Generation, die werden aber im Grunde genommen kaum gefragt, wissen auch nicht, was sie damit möglicherweise machen sollen. Das kann ich auch nicht nachvollziehen. Mhm. Und deswegen bin ich der Auffassung, wir müssten definitiv mehr Steuern zahlen, weniger konsumieren. Und das müsste den Bürgern auch vermittelt werden. Und den Beitrag, den Sie eben gebracht haben, Steuerflüchtlinge und Reiche stärker besteuern, das bringt vielleicht 3 oder 5, vielleicht auch 10 Milliarden. Das reicht vorne und hinten nicht. Der dicke Bauch an Steuern, das trägt der Mittelstand, sowohl bei den Bürgern als auch bei den Unternehmen. Mhm. Und da muss man tatsächlich ran.
Also ich glaube, Herr Dischinger, bei 3, 5 oder 10 Milliarden wären einige in dieser Ampelkoalition schon sehr froh, wenn sie die zusätzlich hätten. Das muss aber jetzt nicht unbedingt der Punkt sein. Sie haben jetzt auch nochmal, ich glaube, Frau Siems hat das vor den Nachrichten auch gesagt, den Konsum angesprochen, Konsum zurückfahren. Was genau meinen Sie damit?
Also ich würde beispielsweise den Verbrauch von Energie sehr viel stärker besteuern, dass Leute anfangen, vielleicht nicht mehr so viel Auto zu fahren oder nicht mehr so schnell. Ich denke auch an das Heizungsgesetz. Die Bundesregierung, also nicht die jetzige, auch die vorherigen, haben sich an internationalen Abkommen verpflichtet, dass sie ab 2050 kein umweltschädliches Treibhausgas mehr emittieren wollen. Da kommt Herr Habeck dann her und sagt, wenn ich heute eine Heizung kaufe, die hält 25, 30 Jahre, wenn ich 2015 hergehen will und will kein Erdöl, kein Erdgas mehr verbrennen, dann muss ich jetzt halt aufhören, neue Erdölheizungen einzubauen. Es ist eine logisch nachvollziehbare Überlegung und er wurde von ganz links bis ganz rechts, von morgens bis abends, wochenlang durch den Kakao gezogen, dass man den Bürgern verbieten will, wie sie zu heizen haben. Und das ist nur eine Maßnahme, wo ich sage, also Energie würde gut tun. Wir werfen immer auch noch viel zu viel weg, verbraten zu viel Plastik und da gäbe es sicher eine Menge zu tun.
Dann vielen Dank, Herr Dischinger, für diese Meinung. Und ich fange erst mal an mit Herrn Stegner, weil Sie waren direkt angesprochen. Was sagen Sie, Herrn Dischinger?
Also das, was da so immer Konsum heißt und die Hinweise, wo wir sparen können, das trifft im Zweifelsfall diejenigen, die sich das nicht erlauben können. Und deswegen kann ich nur sagen, ich bleibe bei meinem Argument, wer soziale Sicherheit in Frage stellt, der erntet das, was wir in Teilen schon merken, dass die Stimmen zu den Rechtspopulisten gehen, die gar keine Antwort haben, aber auch noch unsere Demokratie gefährden. Und das Argument, wir könnten uns das nicht erlauben, ist mit Verlaub gesagt einfach falsch. Die USA investieren 750 Milliarden Dollar in die Modernisierung ihres Landes, sind deutlich verschuldeter als wir selbst. Und nicht mal die Prognosen stimmen. Frau Siems und auch andere Ökonomen, Herr Raffelhüschen, andere haben das gleiche Jahr in den 90er Jahren schon gesagt. Das ging mit der Rente so nicht weiter, wir dürften das nicht tun, die Beiträge würden steigen. Wenn wir es mal mit heute vergleichen, die Beiträge sind gesunken seitdem, anders als prognostiziert. Wir haben einen Rekordstand an Beschäftigung, anders als prognostiziert. Das heißt, auch die Prognosen waren falsch. Und deswegen muss man sich da gar nicht so sehr auf die Ökonomen, die schon damals falsch lagen, stützen, sondern eher sagen, am vernünftigsten ist ein System, wo die Menschen Arbeit haben, Steuern und Beiträge bezahlen, wir weniger Sozialtransfers brauchen und auch bei der Rente nicht so viel subventionieren müssen, weil eben die Löhne hoch genug waren. Und es belastet uns auch nicht die Wirtschaft, denn wir unterstützen Handwerker zum Beispiel, die anständige Löhne zahlen gegen Dumpingkonkurrenz von Unternehmen, die das nicht tun. Also es hat eigentlich ausschließlich Vorteile, wenn wir dieses tun. Also das Prinzip heißt gute Arbeit, dann finanziert sich viele selbst, dann brauchen wir weniger Sozialtransfers. Und was ich noch hinzufügen möchte, dass wir so viel investieren müssen in äußere Sicherheit, hängt eben auch mit dem Krieg in Europa zusammen. Und da ist Deutschland ja das Land, das die Ukraine mit am stärksten unterstützt nach den USA. Mhm. Das will finanziert werden. Wenn wir das aus dem normalen Haushalt finanzieren, dann bringen wir auch da wieder die Rechtspopulisten nach vorne, weil die sagen, dafür habt ihr Geld, aber für unsere Bürger nicht. Das ist zwar falsch in der Sache, aber das muss man auch bedenken. Man braucht immer mehr.
Ich würde ganz gerne Herrn Stegner was dagegen halten. Also der Punkt ist ja schon, den der Finanzminister immer wieder betont und wo ich finde, wo er auch einen Stich macht. Wir haben wahrscheinlich 2026 Steuereinnahmen des Staates von 1 Billion Euro. Und da ist schon die Frage, ob wir nicht ein Ausgabenproblem haben, aber eben kein Einnahmenproblem und vielleicht nochmal eine andere Zahl. Der ganze Bereich Soziales ist im Augenblick liegt bei 46% Gesamthaushalt. Allein Arbeit und Soziales sind 37%. Also da auch den Vorwurf zu machen, man spart hier auf Kosten der Ärmsten und diejenigen, die nur ein kleines Einkommen haben. Also ich glaube, die nackten Zahlen sprechen da schon dagegen. Und auch noch ein letztes Wort vielleicht, auch weil die Schuldenbremse ja letztlich so im Fokus auch dieser ganzen Debatte steht. Die Schuldenbremse erlaubt dem Bund allein, dass er in diesem Jahr Schulden machen darf von knapp 40 Milliarden Euro. Also auch da ist eine gewisse Flexibilität da, die der Regierung doch sehr viel Handlungsspielraum einräumt. Also ich glaube, das sind schon auch Zahlen, die sollte man ein bisschen im Hinterkopf behalten, wenn es immer heißt, der Staat hat sozusagen keine finanziellen Kapazitäten, dass er walten kann. Es ist schon eine Frage auch der Prioritäten.
Herr Stegner?
Es ist eine Frage der Prioritäten und ich würde auch gar nicht sagen, dass man in jedem Bereich zusätzlich was tun muss, aber gucken Sie unsere Infrastruktur zum Beispiel an. Was müssten wir eigentlich tun, damit die Bahn vielleicht genauso gut ist, wie die aus den Nachbarländern sehen? Was müssten wir tun, um in der Digitalisierung voranzukommen? Was müssten wir tun, wenn wir die Klimaziele einhalten wollen und die Industrie in die Lage versetzen, dass das auch geschehen kann, und zwar sozialverträglich, als größte Volkswirtschaft in Europa? Also da ist schon das ein oder andere dabei, wo investiert werden muss. Und nochmal, unsere Hauptkonkurrenten, Herr Münchenberg, tun das eben auch. Und das sind Konkurrenten, die teilweise deutlich höher verschuldet sind als wir. Also insofern kann ich gar nicht sehen, wo der Erfolg drin liegen soll, wenn man das so orthodox betrachtet, dass man auch sparen kann an bestimmten Punkten, da will ich Ihnen gar nicht widersprechen. Aber da, wo es vorgeschlagen wird, ist es oft mal ganz falsch. Selbst die Behauptung, es sei falsch, dass wir so viel Geld in die Welt geben würden, also Entwicklungshilfe, da will ich mal sagen, das ist ein Bruchteil der Militärausgaben. Und wenn wir Ländern helfen, dass sie sich stabilisieren, ist das vielleicht ein Beitrag dazu, dass weniger Flüchtlinge kommen, was ja auch ein Problem ist, was wir haben. Also insofern muss man die Dinge immer gemeinsam und zusammen betrachten. Und dann ist das Bild differenzierter, als zu sagen, wir hätten eigentlich gar kein Einnahmeproblem, sondern nur ein Ausgabeproblem. Ganz so einfach ist es nicht.
Herr Stegner, dann würde ich ganz kurz auf Herrn Stegner, würde ich ganz gern, weil er ja doch unsere Konkurrenzländer und dann dabei irgendwie USA und auch in Europa, dass da eben viele eine höhere Schuldenquote hätten, also einen höheren Schuldenstand sich leisteten. Genau das stimmt. Aber die Märkte sind, was die USA angehen, sehr beunruhigt inzwischen. Die USA konnten nicht, wie die Europäische Zentralbank inzwischen, die Zinsen senken, was die Konjunktur ja hier auch deutlich entspannen soll, also weitere Zinssenkungen. Und Frankreich ist herabgestuft worden, ist nicht mehr voll kreditwürdig, so wie die Deutschen. Und Italien ist es schon länger. Genau die fahren diesen Kurs, den die SPD übrigens auch schon vor Corona-Zeiten ja immer propagiert hat. Mehr Schulden wären gut und die Schuldenbremse ist zu streng. Die Franzosen und Italiener haben das alles nach der Finanzkrise gemacht, als auch wir damals sehr hohe Schulden machen mussten, wegen der Bankenrettung und wegen der Stützung der Wirtschaft. Wir haben danach konsolidiert und nur deshalb gab es die Möglichkeit, in Corona-Zeiten große Hilfsprogramme aufzulegen, die Leute davor zu bewahren, wirklich teilweise mit dem Nichts dann dazustehen, also beispielsweise Selbstständige. Man konnte das alles ausweiten. Dann kam die Energiekrise. Auch da konnte der Staat dann nochmal in die Verschuldung gehen, weil die Schuldenbremse zu Recht in der Krise ausgesetzt war. Aber danach muss man dann auch wieder sagen, sowas geht eben, 4 Jahre ist schon eine lange Zeit, die wir das jetzt gemacht haben, dann muss auch wieder umgesteuert werden. Also wohin die USA gehen, wenn das jetzt immer so weitergeht mit diesem Schuldenmachen, ist schon kritisch. Wohin Frankreich geht, sehen wir gerade. Also dass man damit die Rechten aufhalten kann, stimmt nicht. In Italien ist das auch nicht gelungen und die haben Schuldenquoten, wo eben inzwischen gesagt wird, das gefährdet den Euro. Wenn jetzt auch noch Deutschland als letzter Rettungsanker voll in die Verschuldung geht, dann wachen wir in einem anderen Europa aus, weil dann kriegen wir die Inflation mit voller Wucht zurück und das ist das Unsozialste überhaupt.
Frau Siems, dann müssen Sie uns kurz erklären, Herr Dischinger hat das Argument angeführt, Energie teurer machen. Das könnte ein Weg sein, um Haushaltsprobleme zu lösen. Wie sehen Sie das?
Also es könnte auf alle Fälle, wenn man den CO2-Ausstoß teurer macht. Das ist ja letztlich auch ein Programm, was längerfristig dafür sorgen soll, dass wir klimaneutral werden. Wenn man diesen Weg konsequent geht, das ist wäre sinnvoll, dann hat der Staat Einnahmen. Ob er sie alle behält, eigentlich ist ja gesagt worden, er gibt es an die Bürger mit dem Klimageld zurück. Das wird wahrscheinlich nicht passieren. Aber das, was diese Umsteuerung, diese den CO2-Ausstoß teurer zu machen, hätte eine sinnvolle, auch lenkende Wirkung, weil dann weiß man sowohl der Bürger als auch vor allen Dingen die Wirtschaft, wohin die Reise geht. Was wir machen stattdessen, ist super teuer. Wir machen über Förderungen und alle möglichen Subventionsgewährungen versuchen wir und Verbote, Verbrennerverbot beispielsweise, versuchen wir diese Klimaziele zu erreichen. Und wir sehen zum Beispiel beim Ausbau der Erneuerbaren, es gibt ja die EEG-Umlage, die hatte früher, also für die Erneuerbaren, zahlt der Staat eben einen Preis, damit der Ausbau weitergeht und den eben dauerhaft und für sehr lange. Und wir haben im Moment das Problem, wir haben eigentlich an den Strombörsen ganz niedrige Strompreise, mitunter sogar null, aber die EEG-Einspeisung hat einen festen Preis und der Bund muss diesen festen Preis, den Ausgleich dann zahlen. Das heißt, die EEG-Zahlungen laufen völlig aus dem Ruder. Wenn man da also stattdessen CO2-Bepreisung macht, hat man einen effizienteren Weg und hat gleichzeitig auch eine bessere Steuerung, weil wir sind beim CO2-Ausstoß nicht gut.
Herr Dischinger hat die ganze Zeit in der Leitung gewartet und das hier gehört. Herr Dischinger, was nehmen Sie mit aus diesen Wortmeldungen, aus diesen Antworten?
Also, um es in zwei Sätzen auf den Punkt zu bringen, ich stimme mit Frau Siems vollkommen überein. Ich bin ja auch Ökonom. Und was ich mir tatsächlich wünschen würde von der Politik, ist, dass sie sich auf die Haushaltsmittel beschränken, die ihnen zur Verfügung stehen und sagen, damit müssen wir auskommen. Und wenn das nicht reicht, erhöhen sie Steuern oder schrauben ihre Ausgabenwünsche zurück. Und dann wäre das auch ein Beitrag zu einer Generationengerechtigkeit. Also ich kann nach wie vor nicht nachvollziehen, dass man immer Schulden macht und damit auch zukünftige Generationen belastet. Die haben schon ihre Last mit dem Klima zu tragen und mit der Umwelt auch. Und von daher fände ich es gut, wenn man da seitens der Politik einfach mal ein bisschen auf die Bremse tritt und auch den Bürgern mitteilt, bestimmte Dinge gehen einfach nicht mehr.
Dann vielen Dank für diese Anmerkungen, Stefan Dischinger. Vielen Dank. Danke Ihnen. Und wir haben eine Mail bekommen von Detlef Sachse. Er schreibt, er bringt etwas auf den Punkt, was hier schon einige Male angeklungen ist in den letzten Minuten. Er schreibt, der Bundeshaushalt umfasst 451 Milliarden Euro. Mir leuchtet nicht ein, warum diese große Summe nicht reichen sollte, um die wichtigsten Aufgaben zu finanzieren. Herr Stegner, was sagen Sie?
Aufgaben, die wir finanzieren müssen, zum Beispiel den Umbau der Industriegesellschaft, ist die größte Veränderung in unserer Industriegeschichte überhaupt. Und bei allem Respekt vor den Ökonomen, den ich wirklich habe, und Frau Siems sagt, die Märkte seien beunruhigt, die Bürger sind das auch. Und in der Demokratie entscheiden die Bürger. Und die Folgen sind für diejenigen, die viel Geld haben und die weniger Geld haben, sehr unterschiedlich. Dass wir den Gürtel enger schnallen, hört sich ja wunderbar an. Aber wer muss das eigentlich tun? Diejenigen, nicht die, die am Ende des Monats gar nicht wissen, wohin mit ihrem Geld, sondern die, die teilweise Mitte des Monats gar nicht wissen, wie sie zurechtkommen sollen. Und wir haben ja sehr vieles getan, anders als andere Länder übrigens, um zu stabilisieren, dass wir nicht Massenarbeitslosigkeit bekommen nach der Corona-Krise oder durch den Ukraine-Krieg. Also ich finde, die Argumente sind sehr einseitig bezogen auf diejenigen, die sich das alles ganz gut leisten können. Und interessanterweise unterstützt ja nicht mal die Wirtschaft das, was hier gesagt wird, sondern im Gegenteil. Die wollen, dass der Staat investiert in die Zukunft, das tun wir auch. Und deswegen kann ich das als Argument schon respektieren, aber sagen, in der Demokratie kann ich nicht allein nach ökonomischen Analysen gehen, erst recht nicht, wenn die sich in der Vergangenheit oft als falsch erwiesen haben, was ich ja vorhin gerade.
Aber Jörg Münchenberg, eine Frage habe ich an Sie in diesem Zusammenhang. Wie groß ist die Gefahr, dass wenn gespart wird, dass das dann vor allem auf Kosten der Haushalte geht, die nicht so viel Geld zur Verfügung haben?
Also ich habe ja vorhin die Zahlen zitiert. Also ich glaube einfach, dass man sagen kann, dass sozusagen die kleineren Einkommen durchrutschen. Also ich glaube, dieses Argument zieht tatsächlich nicht, weil der Staat eben schon sehr, sehr viel Geld für diesen ganzen Bereich investiert. Und ich wollte nochmal einen Punkt machen, weil Herr Stegner das jetzt mehrfach angesprochen hat. Also einmal mit dem Verweis USA, die sehr viel Geld in die Hand nehmen, um da auch den klimafreundlichen Ausbau der Wirtschaft mit zu finanzieren. Wir haben den Klima- und Transformationsfonds. Da steckt sehr, sehr viel Geld drin. Der wird auch kontinuierlich gefüllt durch die Einnahmen aus der CO2-Bepreisung. Und damit soll eben auch in Deutschland der Umbau der Industrie in Richtung Klimaneutralität finanziert werden. Nur auch da stellt sich eben wieder die Frage der Prioritäten. Aus diesem Klima- und Transformationsfonds will der Wirtschaftsminister eben auch die Chipindustrie mit Milliarden fördern. Da ist die Frage, ist das sinnvoll? Das ist auch sehr umstritten, ob man das wirklich so praktizieren muss, ob das Geld dann am Ende nicht verbrannt ist. Aber ich glaube nur zu sagen, wir nehmen zu wenig Geld in die Hand mit dem Verweis auf den Klima- und Transformationsfonds. Also ich glaube, das kann man so nicht stehen lassen.
Und ganz kurz, ich würde auch noch ergänzen, es ist so, der Umbau der Wirtschaft muss schwerpunktmäßig natürlich von der Wirtschaft finanziert werden. Die braucht dafür aber gute Bedingungen. Also der Ansatz eben, dass der Staat da ganz viel Geld raushaut und wie Herr Stegner sagte, dass es Teile, es sind auch wirklich nur Teile der Wirtschaftsverbände auch richtig finden und sagen, dafür sind auch Schulden gut, ist vollkommen verständlich, weil die wollen Subventionen. Sie kriegen schon enorme Subventionen. Also ein einzelnes Unternehmen wie der amerikanische Chiphersteller Intel kriegt 10 Milliarden angeboten. Thyssen hat für den Umbau 2 Milliarden bekommen, hat eine Woche später große Arbeitsplatzabbaupläne bekannt gegeben. Also dass die Industrie teilweise und eben natürlich auch die ganzen Branchen, die profitieren von der Energiewende, danach rufen, dass der Staat doch bitte noch mehr Förderung ausschüttet. Das muss einer aber nicht beirren lassen. Denn es ist so, die Unternehmen, die vor allem sich am Lobby stark machen, sind meist nicht die unsere Zukunft schaffen werden. Die wiederum müssen das Ganze dann nämlich mitfinanzieren. Und gerade der Mittelstand beispielsweise wehrt sich mit Händen und Füßen dagegen, dass immer mehr öffentliches Geld ausgeschüttet wird, um dann hinterher zu sagen, jetzt müssen wir aber mit mehr Steuern das wieder reinbringen. Also lieber eine Wirtschaftspolitik machen, die den Unternehmen mehr Luft lässt, selber zu investieren. Und diese Investitionen kann man klug anregen. Und das machen übrigens die USA. Die machen vor allen Dingen Steuernachlässe für die Unternehmen, die investieren. Das ist ein kluger Ansatz. Sehr viel sinnvoller als unsere Subventionsgewährung.
Und wir wollen hören, was Herr Vogel sagt. Er ruft uns aus Schleswig-Holstein an. Guten Morgen, Herr Vogel.
Ja, guten Morgen. Ich hoffe, Sie können mich hören.
Sehr gut, ja, können wir.
Hervorragend. Ja, ich finde es ja sehr glücklich, was die verschiedenen Wirtschaftsverbände so von sich geben. Ich habe dazu allerdings eine sehr prononcierte Meinung, und zwar verfolge ich mit einer gewissen Fassungslosigkeit, dass sich die Dagobert seit ungefähr mindestens 2 bis 3 Jahrzehnten aus der Finanzierung unseres Staatshaushalts komplett zurückgezogen haben. Die Finanzierung dieses ganz tolle Finanzaufkommen von vielen Quadrillionen, Fantastilliarden von Mark und Euro und Lire und Pfennig und was weiß ich, das wird nur noch aus der Mehrwertsteuer generiert und aus der Lohnsteuer. Ich sehe kein Steueraufkommen von irgendwelchen reichen Leuten. Ich gönne es dem Herrn Kühne sehr, dass er in der Corona-Zeit 20 Milliarden reicher geworden ist, habe allerdings nichts gehört von irgendeinem Finanzamt, dass 10 Milliarden Euro Steuern eingenommen hätte. Deswegen, man hat ihm das vielleicht einfach erlassen oder geschenkt, oder auch den Herrn Rossmann und andere. Es gibt ja wirklich viele reiche Leute, die ganz offen sagen, dass sie zu wenig Steuern bezahlen. Und diese Diskussion, die hier geführt wird, kann ich wirklich nur beglückwünschen. Ich bin ja der reichste Mensch der Welt, deswegen beglückwünsche ich da wirklich die PR-Agenturen, die es geschafft haben, dass sich jetzt die Habenichtse, Tagelöhner und Sozialtransferempfänger darum streiten, um die paar Brotkrumen, die vom Tisch runterfallen. Und das Großkapital macht sich einfach einen lauen Tag. Sorry, tut mir echt leid. Ich habe da kein Verständnis und ich bin nicht betroffen. Ich verdiene sehr gut. Meine Frau verdient noch mehr. Es geht mir gut. Ich finde Deutschland ganz toll und alles super. Aber diese Diskussion, sage ich Ihnen ganz klar, ödet mich an. Ich kann nur festhalten, dass die CDU, CSU für fast ein halbes Jahrhundert Stillstand verantwortlich ist in Deutschland. Und man kann jetzt die Ampel schlecht finden oder nicht. Aber sie machen wenigstens irgendwas. Irgendwas tun sie. Während 16 Jahre Frau Merkel und 16 Jahre Herr Kohl wirklich herzlich wenig passiert ist.
Herr Vogel, ich glaube, ich glaube,
und der Hörer vorhin hat übrigens total recht mit dem Mindestlohn. Mindestlohn rauf. Und die
ich glaube, Herr Vogel,
gesagt, we do our share. So haben es die Amis mal gesagt.
Ich danke Ihnen vielmals. Ich will die Zeit nutzen. Deshalb, ich glaube, wir haben Ihren Punkt verstanden. Ich will die Zeit nutzen, die wir noch haben, kurz vor den Nachrichten, um zumindest von Frau Siems zu hören, was sie dazu sagt. Reden wir hier möglicherweise die ganze Zeit über die völlig falsche Gruppe? Wir haben noch gar nicht gesprochen über die, die reich und wohlhabend sind und die möglicherweise an den Zuständen der vergangenen Jahre auch eine Menge, viele Milliarden, Herr Vogel hat es gesagt, verdient haben. Müssen die eigentlich viel stärker zur Kasse gebeten werden?
Naja, wenn sie viel verdient haben, werden sie stark zur Kasse gebeten. Also es ist ja nicht so, dass bei uns unser Steuersystem, dass wir eine Flatrate hätten, also alle den gleichen Steuersatz hätten, sondern die oberen zahlen ja einen Großteil, also die Quote, die immer genannt wird, ist, dass die oberen 10%, 50% der Einkommenssteuerlast tragen. Also da ist die Lohnsteuer ja mit drin. Das ist eine Menge und die unteren 30% zahlen gar nicht, weil die über beispielsweise Kindergeld eben mehr kriegen, als sie an Steuern zahlen. Unser Problem allerdings ist, und da wird es eben etwas schwieriger, sind die Sozialabgaben. Die sind in der Tat sehr stark im unteren und im mittleren Bereich konzentriert und das macht den Leuten zu schaffen. Wenn man oben einfach die Vermögenssteuer stark anhebt, das kann man versuchen. Frankreich hatte das ja mit dem Sozialisten Hollande mal versucht. Die sind dann einfach rausgegangen aus dem Land.
Und
übrigens, Herr Kühne ist, soweit ich weiß, mit seinem Wohnsitz auch ins Ausland gegangen. Das ist eben immer die Konsequenz. Man
Frau
kann
Siems,
diese Leute nicht
Stelle,
festhalten.
An der Stelle müssen wir in 5 Minuten weiter diskutieren. Hier kommen nämlich jetzt um 11 Uhr erstmal die Nachrichten. Aber Herr Vogel hat da einiges an Dingen gesagt, über die wir dann in 5 Minuten auch noch weiter sprechen müssen. Also, das hier ist der Deutschlandfunk. Kontrovers, das Thema heute, die Ampel und das Geld, sparen oder Schulden machen. Bis gleich.
Deutschlandfunk, kontrovers.
Die Ampel und das Geld, sparen oder Schulden machen, das bleibt unser Thema auch noch für die kommenden 25 Minuten bis 11:30. Mit dabei sind diese Gäste, Dorothea Siems, sie ist Chefökonomin der Welt und der Welt am Sonntag, Ralf Stegner von der SPD, Mitglied der parlamentarischen Linken in der SPD-Fraktion und mein Kollege Jörg Münchenberg aus dem Deutschlandfunk Hauptstadtstudio, dort zuständig für die Wirtschafts- und Finanzpolitik. Sie können uns weiterhin eine E-Mail schreiben an kontrovers@deutschlandfunk.de oder rufen Sie uns an auf der kostenfreien Rufnummer 00800 4464 4464. Noch einmal, das ist die 00800 4464 4464. Und da hatten wir kurz vor den Nachrichten Herrn Vogel im Gespräch, der uns angerufen hat und der uns einiges mit auf den Weg gegeben hat, über das wir weiter diskutieren können. Unter anderem hat er angemahnt, dass es bei diesem ganzen Thema Geld und Haushalt immer viel zu schnell seiner Ansicht nach um das Kürzen von Sozialleistungen geht oder um die Frage, ob bestimmte Leistungen zu hoch sind und fast überhaupt nicht um so etwas wie Steuergerechtigkeit, Verteilung von Steuerlast, Besteuerung möglicherweise auch von Reichen oder Wohlhabenden. Jörg Münchenberg, was ist dran an diesem Argument, dass die Diskussion da sehr schnell in eine ganz bestimmte Richtung immer geht?
Na, wir sind natürlich dann grundsätzlich einfach bei der Gerechtigkeitsdebatte, die da geführt wird. Aber ich habe schon ein bisschen den Eindruck, auch dass die SPD sich sehr stark fokussiert auf mittlerweile eher die Menschen mit sehr kleinem Einkommen und damit so ein bisschen die Mitte aus den Augen verloren haben. Also Stichwort zum Beispiel kalte Progression, wo ja der Finanzminister durchaus auch sagt, wir müssen da mehr tun, weil das entzieht natürlich den Leuten auch Kaufkraft. Wir haben jetzt die Anhebung des Bürgergeldes. Auch da, sagt der Finanzminister, muss sich das natürlich widerspiegeln, auch für diejenigen, die eben, ich sag mal, so ein mittleres Einkommen haben. Und das wird jetzt schon spannend auch zu beobachten, weil der Finanzminister am Wochenende in einem Interview in der Welt am Sonntag, glaube ich, gesagt hat, er stellt da auch schon sozusagen sich selbst zur Disposition, wenn die Koalition ihm da nicht folgt. Weil die Widerstände gerade bei SPD und Grünen sind da schon sehr groß. Das ist natürlich auch ein Kostenfaktor. Das kostet viel Geld, wenn man da eine Angleichung machen würde. Aber das wird schon nochmal spannend sein zu beobachten. Und wie gesagt, ich frage mich manchmal schon, ob die SPD nicht da den Fokus so ein bisschen verloren hat und die, ich sag mal, die normalen mittleren Einkommen, die arbeitende Mitte aus dem Blick verloren hat.
Herr Stegner, was sagen Sie dazu?
Das haben wir überhaupt nicht, sondern viele der Maßnahmen, die wir ergriffen haben, die waren insgesamt für Arbeitnehmer richtig. Ich habe das schon erwähnt, was wir in der Krise finanziert haben. Und im Übrigen, natürlich müssen alle drei Koalitionspartner zu ihrem Recht kommen. Die FDP ist der kleinste der Koalitionspartner. Dass sie nun diktiert, was geschieht insgesamt, ist, glaube ich, nicht richtig. Und im Übrigen gilt es natürlich schon darum, dass mindestens eine der Volksparteien sich darum kümmern muss, dass Arbeitnehmerinteressen im Vordergrund stehen. Und wir haben noch ein paar Punkte, die mit dem Haushalt verknüpft sind. Denken Sie etwa an die fast unbezahlbaren Mieten, die wir in Teilen haben. Viele Menschen können sich das nicht mehr erlauben, selbst mit mittleren Einkommen nicht. Und Tariftreue zum Beispiel, auch ein wichtiger Punkt, dass Menschen ordentliche Tariflöhne bekommen und wir nicht Tarifflucht erleben. Also zu sagen, die SPD sei zu sozial möglicherweise, das ist eine Kritik, die würde ich annehmen. Und trotzdem der Meinung sein, dass man eben auch nicht immer nur den Ökonomen folgen kann, sondern das tun muss, was am Ende auch in der Demokratie dazu beiträgt, dass die Menschen nicht der Meinung sind, sie müssen eigentlich radikale Parteien wählen, damit ihre Interessen vertreten werden.
Und wir bekommen zu diesem Punkt übrigens auch heute Morgen eine Menge E-Mails. Ich will hier einige kurz vortragen, weil die, glaube ich, ganz spannend für die Diskussion sind. Ulrich Lindberg hat uns geschrieben. Hallo, schreibt er. Mich ärgert es ungemein, dass jedes Mal, wenn die Kassen leer scheinen, Sozialleistungen zur Disposition stehen. Laut EU Tax Observatory sind wir das Land, das die meisten Steuern liegen lässt, weil es großen Vermögen zu viele Möglichkeiten gibt, Steuern zu vermeiden. Herbert Schur schreibt uns, wie wäre es mit einer Erhöhung der Steuereinnahmen, einer Erhöhung des Spitzensteuersatzes? 42% seit 2005, viel zu niedrig, schreibt er, eingeführt von Schröder und Co. Der lag zu Zeiten Kohls, also der Spitzensteuersatz, bei über 50%, schreibt Herbert Schur. Und Rita Kort hat uns geschrieben, schade, dass hierzu vorwiegend Meinungen aus der älteren Generation zu hören sind. Fragen wir doch mal die nächste Generation, ob sie lieber schuldenfrei sein möchte oder lieber eine intakte Infrastruktur haben möchte, schreibt Rita Kort. Auch ein interessanter Punkt. Sie können weiterhin anrufen. 00800 446 44464 ist die Nummer und das hat Herr Lahmann aus Bremen gemacht. Guten Morgen.
Moin, moin. Grüße Sie.
Grüße Sie, hallo.
Ja, bin ich zu hören?
Bitte, ja, sehr. Sie sind gut zu hören, Herr Lahmann. Ja. Sagen Sie uns, was ist Ihr Punkt?
Ja, also mein Punkt geht in genau dieselbe Richtung. Er ist eigentlich neu, gerade das, was Herr Lange schon vor den Nachrichten gesagt hat. Ich glaube auch, dass wir hier Probleme in der Vergangenheit aufzuräumen haben, dass der Staat totgespart wurde von Merkel und den vorherigen Regierungen und dass zu der Zeit, glaube ich, viele Vermögen aufgebaut wurden, die eigentlich seinerzeit vielleicht besser nicht ganz so stark aufgebaut worden wären und man mehr in, das weiß ich, Verkehrsinfrastruktur, Bundesbahn wurde privatisiert. Wir kennen die ganzen Themen, unsere Krankenhäuser und Schulen sind marode. Also ich bin mehr so der Meinung, dass man, was große Vermögen angeht, nachsparen sollte, sprich, dass man dort mal eine vernünftige Besteuerung herbeiführen müsste. Und im Übrigen teile ich auch das, was hier in den jüngsten von Ihnen verlesenen Nachrichten drin war. Ich glaube auch, dass unsere aktuelle Steuerverteilung nicht so, also Steuersätze nicht so sind, wie sie sein könnten, um zum Beispiel mehr Haushaltsmittel zu generieren, um damit die Investitionen zu finanzieren. Dabei bin ich weit davon entfernt zu glauben, dass jeder einzelne Euro in dem Haushalt richtig ausgegeben wird. Es ist völlig klar, dass wir auch haufenweise unnütze Subventionen und sicherlich auch fehlgeleitete Sozialleistungen haben. Also das, man kann nicht nur in die eine Ecke gucken, aber richtig scheint auf jeden Fall zu sein, dass wir jetzt, wo wir massive Probleme haben, was die Finanzierung von Zukunftsdingen angeht, dass wir das nicht einfach aus dem aktuellen Haushalt oder den aktuellen Bedingungen machen können und sagen können, und den Rest müssen wir halt sparen und damit ist der Fall erledigt. Also das scheint mir viel zu simpel und berücksichtigt nicht, was in der Vergangenheit einfach versäumt wurde.
Und Herr Lammann,
auch bei der gerechten Besteuerung.
Und Besteuerung ist ein Thema, über das wir reden können. Sie haben es jetzt angesprochen, neue Schulden machen, auch über die Schuldenbremse hinaus. Wäre das für Sie auch eine Lösung?
Ja, das meine ich. Das gehört für mich dazu.
Eigentlich Schuldenbremse, dass die Schuldenbremse eigentlich ein Korsett ist, das man eher abschütteln sollte.
Das muss man im Moment abschütteln. Man muss also im Moment, wir müssen in die Vollen gehen, was die Investitionen geht, wie andere das auch tun. Und dann müssen wir uns überlegen, wie finanzieren wir das? Und dann können wir sagen, dass wir über Steuersätze etwas machen können, dass wir natürlich auch gerne immer überprüfen müssen, was denn Scheiß finanzieren wir, will ich klar sagen. Ja? Also es läuft ja nicht alles super mit dem Geld, wie es ausgegeben wird. Aber wir müssen auch aus der Einnahmeseite machen und dazu gehört im Moment dann eben auch, dass wir in die Schulden gehen, weil wir diese Dinge erledigen müssen. Ich habe das in meinem E-Mail geschrieben, für zynisch. Ich halte es wirklich für zynisch, der nachfolgenden Generation zu sagen, Entschuldigung, wir hatten hier ein Problem, wir konnten entweder nur euch eine kaputte Umwelt und dergleichen hinterlassen oder einen halbwegs kaputten Haushalt. Wir haben uns für die kaputte Umwelt entschieden. Also so kann man das nicht machen.
Und würden Sie sagen, die Schuldenbremse also ist überflüssig?
Ich würde nicht sagen, dass sie überflüssig ist. Ich würde aber sagen, dass jedenfalls im Moment es angemessen wäre, sich nicht so dogmatisch zu verhalten, wie das eben wesentliche Teile, viel zu wesentliche Teile, möchte ich sagen, der Regierung, denn da wachselt der Schwanz mit dem Hund, es tun. Also
und
die Schuldenbremse ist im Moment unangemessen.
Diese Frage wollte ich noch stellen. Wo würden Sie denn Einsparungen sehen? Wo gibt es Einsparungspotenzial? Sie haben es sehr drastisch gesagt, was alles finanziert wird. Wo würden Sie denn sagen, was kann man streichen?
Also es geht ja schon damit los, dass man heute nicht mehr verstehen kann, wie eigentlich Umsatzsteuer gemacht wird. Ja, also was dort irgendwie an. Ich glaube, wir geben viel zu viel Geld aus, das stimmt auch. Aber wir können heute nicht so tun, als können wir das, was wir an zusätzlichen Investitionen benötigen, nur durch Einsparen hinkriegen. Das geht nicht.
Aber dürfte ich vielleicht eine Gegenfrage stellen, wenn man mal zurückguckt auf die Erfahrung jetzt in der Großen Koalition, da hatten wir natürlich auch die Niedrigzinspolitik. Das heißt, der Staat hatte ja doch relativ viel Geld. Und was macht er, wenn der Staat viel Geld hat? Dann bedient er sozusagen die Singularinteressen der jeweiligen Parteien. Das war eben die Mütterrente zum Beispiel, die Rente mit 63, also CDU, CSU und auch SPD. Jeder hat da so sein Klientel bedient und man hat, ich sag's mal flapsig, jetzt eher geprasst. Und im Umkehrschluss zwingt die Schuldenbremse tatsächlich den Staat ja eher, sich zu überlegen, okay, die Mittel sind knapp, wo setze ich sie ein? Das ist doch eigentlich ein ganz gutes Korsett sozusagen, um sich klar zu werden, was wollen wir eigentlich, wo wollen wir investieren?
Dem würde ich gerne vollständig zustimmen und natürlich ärgere ich mich auch darüber, wenn ich das Gefühl habe, dass Politiker irgendwie Klientelinteressen bedienen. Und wenn man dann sagt, jetzt gebe ich dir mal ein strammes Korsett, dass du das nicht mehr tun kannst. Sie tun es aber trotzdem und die Probleme bleiben liegen. Also ich wünschte mir tatsächlich dann vernünftigere Politiker. Das ist ein frommer Wunsch, das weiß ich, aber ich glaube, aber ich glaube, es hilft im Moment nicht zu sagen, wir machen keine Schulden.
Herr Lahmann, dann danke ich Ihnen vielmals und höre Herr Stegner, bitte.
Also mit Verlaub, auch ich finde schon die Tonlage, Herr Münchenberg, ehrlich gesagt nicht angebracht. Es geht nicht um Klientel, wenn wir darüber reden, dass Millionen von Menschen, die gearbeitet haben, eine anständige Rente bekommen. Dass wir dafür sorgen, dass sie im Alter zurechtkommen. Also wir reden hier nicht über Klientel, sondern das sind die Bürgerinnen und Bürger nebenbei bemerkt, die in der Demokratie uns wählen. Und wir stellen uns übrigens alle paar Jahre der Wahl. Anders als manche, die als Experten ihre Meinung vertreten und sich wünschen, dass das einfach umgesetzt wird. Also ich muss da schon sagen, es mag nicht jede Ausgabe richtig sein. Man kann auch falsch liegen mit seinen politischen Ansichten. Aber zu sagen, es habe was mit Klientel zu tun, wenn wir über gute Arbeit, anständige Rente, bezahlbare Mieten reden und eine Infrastruktur, das finde ich doch ehrlich gesagt ein bisschen, nicht mehr, dass man erlauben darf, hochnäsigen Blick.
Ja, aber ganz kurz, Herr Stegner, ich würde ganz gerne mal nicht immer irgendwie natürlich auf der Bundes-SPD und den und der Ampel rumprügeln wollen, sondern nehmen dann auch mal ein Beispiel aus den Ländern, die ja auch der Schuldenbremse unterliegen. Hier Berlin, regiert von einem CDU-Bürgermeister, der auch die Lockerung des der Schuldenbremse verlangt und sagt, er möchte so gerne hier in die marode Straßenlandschaft und in die Schulen vor allen Dingen investieren. Dringend nötig. Aber heute ist gerade in Berlin ein 29-Euro-Ticket in Kraft getreten. Also nicht das 49-Euro-Ticket, was ja auch schon sozial eine Subvention darstellt, sondern hier sogar das 29-Euro-Ticket, was die SPD hier in Berlin gerne wollte und versprochen hatte im Wahlkampf. Und in Berlin leistet sich die Regierung auch kostenloses Schulessen für alle, egal wie viel die Eltern verdienen, kostenlose Kita-Betreuung für alle. Früher war das sozial gestaffelt. Das kostet alles viel Geld. Allein dieses 29-Euro-Ticket 300 Millionen im kommenden Jahr. Und dann die Schuldenbremse aussetzen. Ein Bundesland, was eh schon verschuldet ist. Also dieses, das ist doch das, was gemeint ist mit Klientelinteresse. Es geht nicht darum, dass das jetzt einzelne kleine Lobbygruppen sind. Aber es ist natürlich der Wähler, der das alles gerne mitnimmt. Und die Parteien neigen dazu, diesen heutigen Konsum eben dem nachzugeben, diesen Wünschen, oder manchmal wird den Wählern ja auch so ein Wunsch eingeredet. Die Mütterrente haben die älteren Frauen nicht selber gefordert, sondern es wurde von der CSU ihnen eingeredet, dass sie so ungerecht behandelt würden. Das ist immer alles, natürlich zahlt sich das in Wählerstimmen aus, jedenfalls das ist die Hoffnung. Es ist nur keine seriöse, zukunftsorientierte Politik. Und dann hat nämlich der Wähler in 20 Jahren die Schulden und will dann auch wieder mehr Leistung. Und so gerät man in die Situation, in der Frankreich, Italien, die USA sich befinden. Das ist, finde ich, kein gutes Vorbild.
Und Frau Siem, sind wir da nicht genau in der Situation argumentativ, die Herr Vogel hier kurz vor den Nachrichten beschrieben hat? Wir reden über das ein Deutschland-Ticket, was in Berlin jetzt 20 Euro weniger kosten soll, womit sich Leute dann den öffentlichen Personennahverkehr leisten können. Wir reden über Rentenempfänger und es wird kaum gesprochen über höhere Steuern für bestimmte Leute, die sehr gut verdient haben.
Herr Amröster, das stimmt, aber es ist keine sozial abgefederte Maßnahme. Es geht ja für alle. Es ist ja die Gießkanne. Und das ist ja das Problem. Es ist beim Rentenpaket die Gießkanne. Es gilt dann für alle Rentner. Es geht nicht darum, kleinere Renten aufzustocken oder vielleicht die Invalidenrenten oder so, die Erwerbsminderungsrenten. Da würde man ja drüber reden können und sagen, das ist so eine soziale Maßnahme. So reden ja auch die Wirtschaftsweisen, dass sie sagen, vielleicht muss man die unteren Renten künftig stärker anheben, aber doch nicht für alle, und zwar immer auf Kosten von Arbeitnehmern, die ja auch nicht alle viel Geld haben, sondern die sollen es dann aber bezahlen mit steigenden Abgaben. Das heißt, denen bleibt netto, auch den kleinen Einkommen, immer weniger. Und Steuererhöhungen sind zumindest ehrlicher als Schulden. Nur das Problem ist natürlich, in einer wirtschaftlich schwachen Zeit, die wir jetzt im Moment haben, sollte man sich nicht unbedingt darüber Gedanken machen, wie man vielleicht auch gerade, was ja auch angeregt worden ist, höherer Spitzensteuersatz. Da muss man sich überlegen, der gilt halt auch für den Mittelstand, für Familienunternehmern und so weiter. Denen steht vielfach das Wasser bis zum Halse. Und es sind, wir haben Rekordinsolvenzen, mehr als die letzten Jahre. Das ist alles im Moment eine ziemlich fragile Zeit. Steuererhöhungen sind schwierig in einer Landschaft, die wirtschaftlich nicht stabil im Moment ist.
Frau Siems, ich muss etwas auf die Uhr gucken. Die nächste Anruferin kommt aus dem Sauerland, hier bei uns in Kontrovers um 11.20 Uhr. Frau Schmid-Essingen ruft uns an. Guten Morgen, grüße Sie.
Guten Morgen.
Bitte, was ist Ihr Punkt?
Danke, dass ich durchgekommen bin. Ja, also ich denke, dass die Bundesrepublik Deutschland einfach die wirklich Reichen des Landes extrem zu niedrig besteuert. Und das ist nicht im Moment eine fragile Situation, sondern die privaten Vermögen der Haushalte sind gestiegen, gestiegen und gestiegen. Und wenn ich das richtig lese, in der Süddeutschen kommen die in diesem Jahr dann letztlich auf 8,4 Billionen Euro. Und das ist schon seit vielen Jahren so. tendenziell angefangen mit Herrn Kohl, der die Vermögenssteuer abgeschafft hat, und anderen, die mitgeholfen haben. Wir haben einfach einen extremen Reichtum an der Spitze, sowohl an privatem Vermögen als auch an Grundbesitz. Und wir haben einen unheimlichen Reichtum über die Aktienpakete dieser Leute. Und wir sprechen über eine Reduzierung des Entwicklungshilfehaushaltes, über die Erhöhung unter Umständen des Bundesbahntickets, das wir haben. Wir sprechen über Bürgergeld, das reduziert werden soll. Wir sind immer dabei, in diesem Land durch verschiedene politische Parteien bei den Ärmeren noch was wegzunehmen und zu kratzen und den Mindestlohn nicht angemessen zu erhöhen und so weiter. Und ganz, ganz Reiche, und ich rede nicht von unserer Oma, ihr Kleinhäuschen, ganz, ganz Reiche werden niedriger besteuert als in Österreich, niedriger besteuert als in der Schweiz. Und das ist sicher kein linkes Land, wo die Leute die Flucht ergreifen wegen ihres Reichtums. Wir brauchen sofort, und da muss die SPD sich drehen, FDP sowieso, alle anderen sowieso, die AfD ist ja für sowas gar nicht, wir brauchen eine angemessene Vermögensteuer. Und die soll die Leute nicht arm machen, sondern die zwingen, einen angemessenen Anteil abzugeben. Für die Bildung in diesem Land, für die Krankensysteme in diesem Land, für das Rentensystem. Und jetzt sage ich mal, das seien bestimmt das Bewusstsein. Ich bin eine pensionierte Lehrerin. Ich habe eine außerordentlich gute Pension. Ich gehöre nicht zu den Steinreichen, aber auch ich könnte mehr Steuern bezahlen. So, soweit erstmal.
Vielen Dank, Frau Schmidt-Essing. Frage ich direkt unseren Korrespondenten im Hauptstadtstudio, Jörg Münchenberg. Was wäre denn mit einer Erhöhung der Vermögenssteuer? Das hat sie ja gerade angesprochen. Was wäre denn da drin an zusätzlichen Einnahmen? Lässt sich das in irgendeiner Form, in irgendeiner Dimension quantifizieren?
Also es gibt da unterschiedliche Berechnungen. Die Frage ist auch, wie weit man gehen darf. Aber ich glaube, dass man dadurch die Haushaltsprobleme des Bundes würde lösen können. Ich glaube, das sind dann vielleicht ein bisschen übertriebene Hoffnungen. Man kann die Debatte anders führen, unter der Gerechtigkeitsdebatte, und das wäre ein anderer Ansatz, und da ist sicherlich auch noch Luft nach oben. Aber ich glaube, was so die Erträge angeht, die man sich davon erhofft, da ist sicherlich nicht so viel zu erwarten. Und ich glaube, man muss schon auch bei dieser Debatte aufpassen, auch jetzt in der aktuellen Haushaltsdebatte, die geführt wird in Berlin, es geht nicht um eine Kürzung des Bürgergeldes. Also man will nicht auch im Sozialbereich kürzen. Die SPD hat das sowieso ausgeschlossen. Das Einzige, was im Augenblick in der Debatte ist, dass man sozusagen die Regeln strenger fassen will, Stichwort Schwarzarbeit zum Beispiel, dass man genauer hinschauen will, wenn Leute sich dann nicht den Regeln entsprechend verhalten, dass sie dann auch eher mit Sanktionen zu rechnen haben. Aber es geht nicht jetzt um irgendwelche pauschalen Kürzungen im Sozialbereich. Das ist nicht in der aktuellen politischen Debatte das, worum es geht.
Ralf Stegner, Frau Schmidt-Essing hat ja da gerade auch gesagt, auch Sie, auch die SPD müsste da in gewisser Weise eine Kehrtwende hinlegen, dass Sie dieses Thema viel zu sehr vernachlässigt haben. Was sagen Sie ihr?
Nein, das glaube ich nicht. Wir haben das schon in unserer Programmatik. Wir wünschen, dass die mit den höheren Einkommen und Vermögen mehr beitragen. Übrigens werden das Ländersteuern, um das immer hinzuzufügen, würde bei der Bildung helfen, vielleicht auch bei der inneren Sicherheit beim Bund jetzt weniger. Aber das wäre schon eine Gerechtigkeitsfrage. Nur ich muss halt zur Kenntnis nehmen, dass im Augenblick, jedenfalls bei den politischen Mehrheitsverhältnissen, die wir haben, wir keine Partner dafür haben. Sowas ist mit der FDP nicht zu machen und mit den meisten anderen auch nicht. Also deswegen nützt es wenig, dass wir das jetzt im Tagesgeschäft betonen. Wir müssen ja mit den Mehrheiten zurechtkommen, die wir haben, aber dafür zu werben, dass es mehr Gerechtigkeit gibt. Dass man nicht immer sagt, wir müssen bei den Schwächsten was wegnehmen, sondern wir müssen was bei denjenigen tun, und können was bei denjenigen tun, die eben breitere Schultern haben, das glaube ich schon. Dann ist man dann eben im Widerspruch zu anderen, die das für falsch halten. Dieser Wettbewerb, den muss man führen. Und wenn die Wählerinnen und Wähler entsprechende Mehrheiten erzeugen, kann man das auch machen. Insgesamt scheint mir jedenfalls, wir leben in einem der, sagen wir, wohlhabendsten Länder der Welt und haben trotzdem sowas wie Kinderarmut bei uns. Dass das der Fall sein kann, ist eigentlich nicht verständlich. Und deswegen glaube ich schon, dass es gerechter zugehen könnte. Wir werben dafür. Aber man braucht dafür Mehrheiten, und ich bin kein Illusionist. Also insofern ist das momentan jedenfalls keine Lösung, die wir bekommen. Aber auch jetzt in der Haushaltsdebatte, die wir haben, kann man über Gerechtigkeitsfragen reden. Das haben wir ja heute auch getan in der Diskussion. indem wir die Interessen von Arbeitnehmern, von Rentnerinnen und Rentnern, von Mietern, von denen, die pflegebedürftige Angehörige haben oder in der Pflege arbeiten, indem wir die in den Vordergrund stellen und nicht die Interessen derer, die nicht wissen wollen mit ihrem Geld und in Zollzahl weniger zahlen müssen, als es eigentlich angebracht ist.
Frau Schmid-Essing, was sagen Sie?
Ja, ich möchte da einen abschließenden Satz zu sagen, weil ich denke, der Herr Münchenberg hat nicht ganz recht. Die Süddeutsche hat sich berufen, also das ist ja nicht irgendwie ein billiges Blatt, berufen auf Berechnungen eines Instituts. Die haben das Schweizer Modell der Vermögensteuer angewandt auf die Bundesrepublik Deutschland und kamen dabei bei der Berechnung auf Mehreinnahmen von 73 Milliarden Euro. Da könnten wir die Defizite, die es im Moment gibt, ganz locker erstmal mit ausgleichen. Und dann sehen, wie das langfristig weitergeht. Es handelt sich nicht nur um Kleinigkeiten. Und deswegen bitte ich darum, dass sowas einfach geschieht und dass die Parteien sich da massiv für einsetzen. Warum wird in Bezug auf die Reichen, ich rede jetzt mal nicht über Olearius, die ganz schlimme Comex-Geschichte und so weiter, warum wird da immer in Ruhe zugeguckt und nicht zornig auch manchmal zugeschlagen, um diese Ungerechtigkeit einfach abzuschaffen.
Ist das möglicherweise, vielen Dank, Frau Schmid-Essing, ist das also möglicherweise auch ein, ich sag mal, journalistisches, publizistisches Problem? Frage ich Dorothea Siems von der Welt und Welt am Sonntag.
Ja, ich glaube, auf die Schweiz zu schauen, ist immer interessant. Wenn wir da sagen, die haben eine höhere Vermögensbesteuerung, stimmt das nicht ganz, weil wir haben eine ziemlich hohe Grundsteuer, also für Immobilienbesitzer im internationalen Vergleich. Das ist eigentlich unsere Form der Vermögenssteuer, die am wichtigsten ist. Die Erbschaftssteuer ist auch höher als in der Schweiz. Wenn, dann muss man aber die gesamte Steuer betrachten. Belastung und Systematik sehen. Die Schweiz haben deutlich niedrigere Einkommenssteuern und vor allen Dingen auch Sozialabgaben haben die sehr geringe. Das heißt, wir sind in Deutschland schon das Land für die Erwerbstätigen, das mit Belgien zusammen die höchste Belastung weltweit hat. Und wir sind im Unternehmenssteuerbereich, das trifft dann eben auch Mittelständler, Handwerker und so weiter, extrem teuer und nicht mehr wettbewerbsfähig. Also die gesamte Besteuerung ist in Deutschland schon sehr hoch, auch im EU-Vergleich. Deswegen dann zu sagen, da satteln wir einfach nochmal drauf an der Spitze. Die zahlen auch die höchsten Einkommenssteuern. Also das, ja, davor warne ich. Das sind die, die noch den Soli zahlen, alle anderen nicht. Also es ist schon eine gewaltige Umverteilung, die wir über das Steuersystem erreichen. Und vielleicht muss man, wenn man mehr Steuereinnahmen haben, eher bei der Mehrwertsteuer erhöhen. Andere EU-Länder haben das.
Ich glaube, Herr Stegner wollte noch kurz antworten. Herr Stegner, noch 30 Sekunden haben wir noch.
Ich finde das nicht. In der Schweiz gibt es zum Beispiel keine Beitragsbemessungsgrenzen. Da zahlen die mit den hohen Einkommen deutlich mehr. Und wenn Sie sich mal das Ergebnis der Krise anguckt, wir haben mehr Einkommensmillionäre, wir haben mehr Milliardäre als vorher. Also dass es so eine furchtbare Umverteilung in die andere Richtung gegeben hätte, kann ich jetzt nicht erkennen.
Ralf Stegner,
schon gemacht.
Vielen Dank. Wir müssen hier zu einem Schluss kommen. Ralf Stegner von der SPD, Dorothea Siems, Chefökonomin der Welt und der Welt am Sonntag. Und wir haben außerdem gehört Jörg Münchenberg, meinen Kollegen in unserem Hauptstadtstudio. Vielen Dank Ihnen für die Teilnahme heute hier bei Kontrovers. Thema der Sendung war die Ampel und das Geld. Sparen oder Schulden machen. Danke auch an alle, die uns geschrieben haben, alle, die sich gemeldet haben. Mein Name ist Tobias Armbruster. Danke und tschüss.